herzlich willkommen zum Uncast Episode 714, neue Hardware ohne Aufregung. Ja, neue Hardware gab es diese Woche, Wahnsinn, aber so richtiger Wahnsinn war es dann eben doch nicht. Aber immerhin waren ein paar Perlen vorhanden, die hauen mich zwar nicht vom Stuhl, also ich bin hier nicht aufgesprungen und habe ausgerufen, ja Wahnsinn, ne? Das ist schon eine Zeit lang her, seit ich das gemacht habe. Ja, schade eigentlich. Aber trotzdem war zum Beispiel erste Berichte über das Realme GT Neo 6 aufgetaucht. Und das ist doch sehr interessant. Ich rede jetzt nicht vom GT Neo 6 SE, sondern tatsächlich vom GT Neo 6. Das kommt nämlich mit einem Snapdragon 8 Gen 3. Und gehört damit zu den schnelleren Geräten, was auch hier eindrucksvoll gezeigt wird bei AnTuTu Benchmark, 1,8 Millionen Punkte beispielsweise. Das ist sehr, sehr interessant und sollte eigentlich dann dafür sorgen, dass das Gerät doch ziemlich performant ist. Also wir werden sehen. Wie das dann letztendlich aussieht. Leider ist noch nicht sehr viel darüber bekannt, aber immerhin soll das Teil ein, oder wird zumindest erwartet, dass es ein OLED-Panel hat mit 1,5K Auflösung, 144 Hertz Refresh Rate und es soll wohl 24 GB Speicher haben. Ich hoffe, das ist echter Speicher und nicht nur 12 plus 12. Ja. Und 1 Terabyte Storage. 50 Megapixel Hauptkamera mit optischer Image-Stabilisierung und 100 Watt Charging. Das hört sich erst schon mal grundsätzlich gut an. Für den Rest müssen wir halt noch warten. Das Gerät soll auch in der EU auf jeden Fall erscheinen, auch in Indien und Indonesien. Das heißt, in vielen großen Märkten wird es kommen. Und das ist aber auch keine Überraschung bei den GT Neo Modellen. Mal sehen, ob das vielleicht doch noch eine Chance hat, auf meine Liste zu kommen. Bisher hat es eigentlich, wie gesagt, im Moment steht als einziges noch das Sony drauf. Aber ich bin am Rumüberlegen, wie verrückt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache schon Notfallpläne, was tue ich, wenn jetzt hier das Teil nicht endlich bald mal angekündigt wird. Ja, Mai soll es ja kommen, Mai, Juni. Und das ist bei mir auch allerhöchste Eisenbahn dann. Übrigens mal, King Kong Star ist bis heute immer noch nicht aktualisiert worden. Letzte Woche hatte ich ja eine Zusage bekommen, dass bald ein Update ansteht. Aber bisher ist auch noch nichts gekommen. Und tja, die Zeit läuft. Tick, tack, tick, tack. Und deswegen ja, wird es langsam so wieder akut. So, Android 15, da brauche ich für viele Geräte erst gar nicht dran zu denken, dass es jemals rauskommt. Also keines der Geräte, die ich hier momentan habe, wird jemals Android 15 bekommen. Da seht ihr schon, wo das Problem liegt. Ein Gerät ist gerade mal ein Jahr alt und selbst Android 14 ist vollkommen aussichtslos. Und da seht ihr immer wieder, wo das ganze Problem liegt. Aber das ist nicht die Sache, denn bei Android 15, da geht es um was anderes erstmal, und zwar Smartphone Finder. Da wird es interessant werden, denn Android 15 wird es ermöglichen, dass das Handy gefunden werden kann, auch wenn es ausgeschaltet ist. So, die Albträume der paranoiden Fraktion sind wahr geworden. Ja, das ist auch, was ich immer sage, Leute. Ne? Wenn ihr nur lange genug irgendetwas sagt, ja, dann wird es oder vorhersieht oder eben spekuliert drauf, irgendwann wird es dann auch so sein. Nicht, weil ihr das gesagt habt, sondern weil einfach die Entwicklung dahin geht. Ja. Ich hab schon immer gesagt, ein Kumpel von mir hat gesagt, bald geht die Welt unter, ja. Und sag ich so, was ist bald? Naja, irgendwann halt geht die Welt unter. Sag ich so, ja, na klar, irgendwann geht die Welt unter, ne? Sag mir mal ein konkretes Datum. Nee, kann ich nicht, aber das wäre der Weltuntergang. Ja, okay, gut, ne? Die Welt geht unter. Gut, alles klar. Ja, ich meine, ich finde es absurd. Jedes Jahr, also ich meine, die Welt hätte dann schon, also eigentlich geht's jedes Jahr, soll die Welt untergehen, ja. Also jedes Jahr. Irgendjemand sagt immer, in jedem Jahr, jetzt geht die Welt unter. Gut, wunderbar. Das Problem ist, dass die Welt wird untergehen. Irgendwann. Also nicht, dass man falsch versteht, das ist so sicher, wie das Abend der Kirche, aber das ist sicherer als das Abend der Kirche. Ja, definitiv. Ja, ich habe ja schon gesagt, ne, in einigen Milliarden Jahren wird sich die Sonne aufblähen zum roten Riesen. Noch bevor die äußeren Schichten der Sonne die Erde erreichen, wird schon alles, also jegliches Leben wird weg sein. Ja. Dann wird die Erde verschluckt, möglicherweise wird sie pulverisiert werden, wenn nicht, bleibt noch ein Stück zurück, aber eine Felskugel halt, ja, mehr nicht. So. Und das ist die Realität. Die Frage ist halt nur wann. Ja? Also ein paar Milliarden Jahre haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja. Aber die kann auch durch viele andere Sachen untergehen. Ja? Auch die Klimaerwärmung könnte dazu führen. Ja, ja, totale Panik machen. Ja? Aber egal, will ich nicht weiter ausführen. Ja, aber ihr könnt mal so hören, so Neil deGrasse Tyson zum Beispiel, ja? Was er so über die Venus zum Beispiel sagt. Ne? Also wenn eine Atmosphäre umkippt, dann ist es vorbei. Ja? Also ganz klar. Aber wie gesagt, das ist auch wieder extrem unwahrscheinlich, dass das passiert. Aber es könnte passieren. Da ist schon eher wahrscheinlich, dass wir uns selbst in Luft jagen, ja? Und die Zivilisation zumindest aufhört zu existieren. Ja? Ob dann Menschen noch überleben können, weiß ich nicht. Allerdings, weiß nicht, soll man das sagen, das ist der Weltuntergang. Also okay, unsere Welt geht unter, ne? Aber es wird Tiere geben, die werden überleben können. Also Kakerlaken beispielsweise, ja? Einige Meerestiere vielleicht, ja? Also durchaus könnte das also vom Tierreich her noch überstanden werden. Ja, aber das nützt uns dann auch nichts mehr. Gut, so sieht es aus. Also seht ihr, und genauso ist es hier auch. Ne? Man hat immer Angst gehabt und immer gesagt, ja, also ihr müsst aufpassen. Ne? Also die Handys, die können auch geortet werden, selbst wenn sie ausgeschaltet wurden. Noch vor einem Jahr war das, oder vor 2 Jahren war das absurd. Das hat nicht gestimmt, das war unmöglich und das ist Irrsinn, das war paranoide Wahnvorstellung, dass ein Handy, wenn es ausgeschaltet ist, noch geortet werden kann. Aber dann fingen langsam an, Firmen erst in besonderen Smartphones, nicht bestimmt für den normalen Endkunden, Chips zum Beispiel zu verbauen, die eben durchaus noch aktiv sind, obwohl das Gerät ausgeschaltet ist. Und jetzt haben wir tatsächlich dass diese Funktion bei Android 15 in den Mainstream kommt, dass eben Teile von, also das Betriebssystem wird Teile des Handys, trotzdem, dass ihr das ausgeschaltet habt, nicht abschalten. Und deswegen ist dann eben zum Beispiel eine Ortung möglich. Eine Ortung, und genau das hört sich eben so schlimm an, Google sagt, das ist das Find My Device System. Das Gerät bleibt also an oder zum Teil an, zum Beispiel der Bluetooth-Controller, und damit kann das Gerät eben geortet werden. Kann übrigens, nützt auch nichts, wenn ihr Bluetooth ausschaltet. Ja, ist eben so fertig. So ist es zumindest so geplant. Bis dorthin ist es noch ein Stück. Mal sehen, ob da noch ein Fass aufgemacht wird oder ob wieder bestimmte Jurisdiktionen stehen, was oder die EU vor, ja, dann sagt, nein, das darf nicht sein. Ja, okay, gut. Und ja, es fühlt sich auch etwas seltsam an. Aber ehrlich gesagt, es fühlt sich nur deswegen seltsam an, weil vorher eben diese paranoiden Wahnvorstellungen im Internet kursiert haben, die alles Mögliche heraufbeschworen haben, was denn das bedeutet. Ja, ja, und das sind wir mal wieder, das tausendmal Ende der Privatsphäre, ja, als ob wir jemals wirkliche Privatsphäre gehabt hätten, eine Illusion, die es eigentlich nicht gibt. Ganz ohne Technik, ganz ohne Smartphone, ganz ohne Telefon, alles. Und trotzdem habt ihr keine absolute Privatsphäre. Das ist eine Illusion. Aber trotzdem, das hört sich ziemlich scary an, was da momentan eben in den Nachrichten steht. Das ausgeschaltete Handy kann noch gefunden werden durch das Google Find My Device System. Und wenn es das Google Find My Device System gefunden werden kann, dann, ich brauche nichts mehr weiter zu sagen, ne? dann sind wir eben genau dort, wo wir sowieso schon die ganze Zeit sind. Wir müssen einer Firma vertrauen. Und wenn ihr Google nicht vertraut, dann seid ihr bei Android ziemlich falsch. Zwar, das mit dem ausgeschalteten Handy ist noch eine Qualitätsstufe, die ist wirklich, also die tut mir auch noch den Gedanken in den Kopf werfen, Mensch, also ist das wirklich okay oder nicht? Ja. Aber ehrlich gesagt, wie gesagt, das ist nur deswegen, weil wir uns halt eben an diese Horror-Stories vorher schon gewöhnt haben und jetzt wird das wahr. Ja, und naja, okay, das ist das 20. Dystopia, das heraufbeschworen wird. Ja, und immer geht's darum, ne, dann wie schlimm alles ausgenutzt wird. Aber man kann es auch anders sehen. Ihr habt euer Handy verloren und jetzt könnt ihr es wiederfinden. Sogar dann, wenn es ausgeschaltet ist. Cool. So kann man es auch sehen. Jedenfalls soll es eine Funktion werden, Android 15. Ich hoffe, das wird nicht die einzige oder das wird nicht die wichtigste Funktion sein. Ich würde mir viel mehr andere Sachen wünschen, was man bei Android 15 vielleicht noch machen könnte. Vor allem wäre ja mein Wunsch, endlich mal das Problem mit diesen Firmware-Updates zu lösen, so dass eben das ja quasi nicht mehr notwendig ist oder sogar eben über den Play Store erfolgen kann für jedes Handy. Dazu müsste es ein richtiges Umdesign geben. Zu spät ist es nie. Google hat schon viele Sachen in dieser Richtung gemacht, aber eben noch nicht genug. Und vielleicht wird es ja irgendwann mal was. Für Android 15 ist jedenfalls sowas nicht vorgesehen. Finde ich wohl schade. Zumindest wissen wir jetzt noch nichts davon. Vivo zeigt das Pad 3 Pro Tablet und damit auch das schnellste Tablet, das es auf diesem Planeten gibt. Im Android-Bereich zumindest. Vergleiche zu den Apple-Modellen habe ich nicht. Und deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber das schnellste Android-Tablet, das es gibt, das Teil wird nämlich mit einem Dimensity 9300 Prozessor kommen und ein 13-Zoll-Display haben, 3,1K-Display, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz, 11.500 mAh Akku, 8 Speaker, Panoramic Acoustic System, nennt sich das, also 8 Lautsprecher eingebaut, Wahnsinn. Das heißt nicht laut, aber Rundrum-Sound. Finde ich mal nicht so schlecht. Da hören sich bestimmt, sofern unterstützt, Audio 360 beziehungsweise Dolby 360 oder wie die entsprechenden Dinge auch heißen. Vielleicht bringe ich da gerade was auseinander. Also es gibt ja zwei Formate, Sony und Dolby. Hört sich da bestimmt super gut an. Und damit dürfte das Gerät wirklich ein Hammer sein, was die Leistung betrifft. Entsprechend sind auch die Geekbench-Scores ziemlich hoch. Also durch die Decke eigentlich für ein Tablet ist unglaublich. Endlich mal ein richtiges Tablet mit richtiger Power, so wie ich das eigentlich auch empfinde. Ich finde immer, ein Tablet muss eigentlich mehr Power haben als ein Smartphone, weil man dort eigentlich anspruchsvollere Sachen machen sollte wie mit einem Handy. So ist zumindest mein Gedankengang. Aber irgendwie, ja, entweder bin ich da auf dem Holzweg oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die Tablets im Vergleich zu den Smartphones sich da von den Verkaufszahlen her doch wirklich sehr zurückhalten. Also ich meine, ich habe auch Schwierigkeiten damit. Jetzt, wenn ich ein Handy habe, ja, mit 12 GB und halbes Terabyte Speicher, dass ich mir da ein Tablet hole mit 8 GB und 128 GB Speicher und das ist dann auch noch gut für ein Tablet. Dann denke ich, okay, ja, dann bleibe ich beim Handy, ist ein bisschen schneller und besser und Power hat mehr Power und überhaupt. Ne? Also gut. Ja, aber das Teil, das ist wirklich der Hammer und sieht auch jetzt nicht so aus wie so UGTEL-Konsorten mit Outdoor und alles Mögliche, sondern ist ein herkömmliches Tablet, Vivo Pad 3 Pro, ist wohl auch für den Business-Bereich mitgedacht. Ein paar Fragen habe ich dann noch, wo aber noch nicht beantwortet werden. Ist, wird zum Beispiel ein Stylus unterstützt? Für mich ist das beim Tablet ein absolutes Muss. Ohne Stylus ein Tablet für mich vollkommen interessant. Ich muss drauf schreiben können, ja, beispielsweise. Und das ist eine Frage, die offen ist. Keine Ahnung. Ja, aber sehr, sehr faszinierend. Und ja, gut, vom Preis her, da wird es schwierig, ist noch nicht viel zu sagen. Alle hoffen natürlich, dass es günstig ist oder erwarten, dass es günstig ist. Aber ich darf nochmal darauf hinweisen, dass Vivo momentan auch sehr viel High-End-Geräte rausbringt, die richtig teuer sind. Also auch Vivo will, will den Weg gehen, den auch Xiaomi gegangen ist. Kohle, 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 ja, für das Gerät. Und eben nicht mehr über einen Preis versuchen, Stückzahlen zu verkaufen, sondern eben lieber weniger verkaufen, das teurer ist. Okay, bei vielen geht die Rechnung nicht auf und die kriegen ganz, ganz große Schwierigkeiten. Mal sehen, ob Vivo da auf die Dauer sich da mit dieser Strategie durchbringen kann. Das Vivo X100 Pro ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, was da eben an Premium-Geräten jetzt auf den Markt kommen will. Ja, das ist ein absolutes Top-Gerät, eins von den besten, die es übrigens gibt. Ich habe es heute auch wieder gesehen beim DxOMark-Vergleich beispielsweise oder bei verschiedenen Benchmarks. Das Vivo X100 Pro ist wirklich eins der schnellsten und besten Handy auf dem gesamten Markt bei Android. Absolut. Nur der Preis ist eben auch recht heftig für ein Gerät, das eben Vivo heißt, beziehungsweise eben von Vivo ist. Und Samsung hingegen ist man schon einiges gewohnt vom Preis. Ne? Da wäre so ein Preis vom Vivo X100 Pro, wäre für das Top-Flaggschiff-Modell von Samsung geradezu ein Traum für die Leute. Ja, seht ihr mal, was das ist, obwohl das langsamer ist und auch weniger Ausstattung hat als das X100 Pro. Preis-leistungsmäßig also wesentlich schlechter ist. Aber die Erwartungshaltung ist halt, ne, Samsung ist teuer. So. Und dann kann eben Samsung auch mit solchen Geräten, die vielleicht auch noch zu Recht teuer sind, weiß ich nicht, wie beispielsweise das Galaxy Z Flip, ja, ziemlich viel verlangen. Das Z Flip 6, das soll jetzt auch rauskommen. Irgendwann. Die Gerüchte gehen um und man hört Verschiedenes. Interessant wird es allerdings sein, wenn sich es bewahrheitet, dass der Screen außen jetzt deutlich größer sein soll. Beim Flip 5 war das ein 1,9 Zoll Panel. Und wenn ich das richtig weiß, genau, und das Flip 6 soll ein 3,9 Panel außerhalb haben, also bei zusammengeklappten Smartphone, riesig also im Vergleich zu einem anderen. Und ich finde das sehr, sehr interessant, weil man dann schon viele, viele Sachen machen kann, ohne dass man das Handy aufklappt. Ja, das ist gerade für solche Tasks, die man eigentlich oftmals macht, zum Beispiel gucken drauf, wie viel Uhr ist es, ja, oder habe ich eine Nachricht bekommen, etc. Das wäre eine interessante Sache. Es können auch Apps drauflaufen auf dem Display außen, sodass man eine Fülle von Sachen hat, die eben dort gemacht werden kann. Und das eben auch so groß, dass man auch was erkennen kann. Ja. Richtig gut also, die Idee. 6,7 Zoll soll dann das Screen sein, wenn man es aufklappt, innen. Ja. Das soll mit einem besseren Cooling-System kommen, was wohl auch sehr erforderlich ist. Vor allem, weil dort ein Snapdragon 8 Gen 3 drin ist. Und soll dann auch bis zu 12 GB RAM haben. Was ich für ein Topmodell eigentlich auch mindestens erwarte. Absolutes Minimum. Das Gerät wird auch da nicht billig sein, so viel kann man wohl mit Recht erwarten. 50 Megapixel Hauptkamera mit 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und 4000 mAh Akku. Wir sind ja schon gewohnt, dass bei Samsung-Geräten immer sehr wenig Akkuleistung vorhanden ist und es wird auch hier nicht anders sein. Ja, ist immerhin noch ein bisschen mehr als das vom Flip 5. Da war es sogar nur 3700 mAh Akku. Und naja, mal sehen, wenn es dann irgendwann rauskommt. Ja, was soll ich sagen? Also die Flip-Phones, irgendwie, also diese einzelnen Flip-Phones, die stecken wir schon in der Nase. Ehrlich gesagt, auch die Fold-Phones werden immer interessanter. Allerdings ist das Display-Problem immer noch vorhanden. Das heißt, ein Handy, mit dem ich mit dem Fingernagel permanente Kerbe ins Display machen kann, das geht einfach nicht, ja. Von daher, das ist halt ein generelles Problem. Naja, ich werde vielleicht später noch was dazu sagen, denn Microsoft sagt auch noch was zum Thema Folding Phones und dann kann ich die Problematik nochmal genauer erklären. Ich mache es erstmal weiter. Denn Asus hat ebenfalls ein neues Gerät rausgehauen. Es ist jetzt offiziell angekündigt, beziehungsweise gab es sogar schon bei GSM Arena im Review. Also das Teil ist schon ausgeliefert an die entsprechenden News-Seiten. Und das nennt sich Asus Zenfone 11 Ultra. Und diese Reihe ist normalerweise mit kleinen Bildschirmen aufgefallen. Ja, so klein, dass es eben von den meisten Leuten schon nicht mehr gekauft wird. Ja, ich weiß, es gibt Leute, die mögen kleine Displays, aber das ist schon lange, lange, lange nicht mehr Mainstream. Zunächst hat man gesagt, ja, die Firmen bieten nichts mehr anderes an, Kundenverarsche und so weiter. Nein, die Firmen haben das nicht angeboten, weil sie euch fertig machen wollen, sondern die haben das angeboten, weil sie sich besser verkaufen, große Handys mit großem Display. Und nicht, weil sie sich schlechter verkaufen. Ja? Ich meine, eine Firma ist nicht dumm. Also, und die haben auch keinen großen Weltplan. Ja, ich habe das schon mal gesagt. Kleine Displays wäre für die Firma viel, viel besser, weil die kleinen Displays kosten viel weniger, sind viel einfacher zu verbauen und können dann entsprechend auch mit höherem Gewinn verkauft werden. Große Displays haben eine Fülle von Schwierigkeiten. Je größer ein LCD-Display ist, desto mehr Schwierigkeiten kann es geben. Und von daher wäre das absolut unlogisch. Aber die Firmen müssen es machen. Und auch Asus ist jetzt hier abgesprungen von dem kleinen Display und hat ein massives 6,78 Zoll Display dem neuen Zenfone 11 Ultra spendiert. Mit Full HD Plus Auflösung, 144 Hz Bildwiederholfrequenz, 2500 Nits, Gorilla Glass Victus 2. Es gibt eine Punch-Hole-Kamera, Front-Facing 32 Megapixel. Hinten hat man dann als Hauptkamera 50 Megapixel Sony IMX 890 Sensor. Und eine Ultraweitwinkelkamera mit 13 Megapixel sowie eine 32 Megapixel Telefotolinse mit dreifach optischem Zoom. Also hört sich alles schon mal relativ gut an. Auch der Akku ist mit 5500 mAh relativ gut aufgestellt. Wie natürlich der Stromverbrauch ist, kann ich so nicht sagen. Da habe ich keine Erfahrung mit dem Asus-Gerät und schon gar nicht natürlich mit dem neuen Zenfone 11 Ultra. Kleine Besonderheit ist 3,5 mm Klinkensteckeranschluss für die, die es noch interessiert. Und hat einen USB-C-Port natürlich und auch Bluetooth 5.4 und ist auch geeignet für Wi-Fi 7. Gibt es in Skyline Blue, Eternal Black, Misty Gray und Desert Sand. Das Desert Sand gefällt mir natürlich ausgesprochen gut. Preise liegen bei 1000 Euro als Startversion mit 12 GB, 256 GB Speicher. Die Version mit 16 GB RAM und 512 GB Storage kostet 1100 Euro. Genau. Hinsichtlich mit dem Snapdragon 8 Gen 3 und den Leistungsdaten ist es ein Preis, der geht absolut okay. Das größte Problem meiner Meinung nach ist bei diesem Zenfone 11 Ultra, dass nichts dabei ist, was jetzt eben hervorsticht. Also es gibt jetzt keine besondere Funktion, nichts, was das irgendwie als besonderes Smartphone auszeichnen würde. Es hat eine recht normale Kamera, also nichts, was einem aus den Socken haut. Es hat ein gutes Display, auch ein großes Display, aber nichts, was einem aus den Socken haut. Ja. Die Farben sind auch okay. Wie gesagt, das Desert Sand fand man am besten, aber das ist jetzt auch nichts, was man sagt, das ist der Mega-Hingucker, Wahnsinn, das Design. Nein, es ist einfach ein ganz normales Durchschnittstelefon mit guten Leistungsdaten, ja, gutem Display und einem Preis, der okay geht. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, so viel, also ich habe jetzt da kein Gefühl bekommen, zu sagen, das brauche ich oder das könnte eine Alternative sein. Nein, also okay. Es ist einfach, ja, okay, die haben ein Telefon rausgebracht. Preis okay, Telefon okay, ist okay. Nächstes Telefon bitte. Wer genaueres wissen will, bei GSM Arena, da gibt es einen kompletten Review von diesem Gerät. Da wird noch einiges beleuchtet. Wie gut ist die Kamera dann tatsächlich? Ja, wie ist die Software und die Performance? Wie wird das Design und die Bild, Herstellerqualität oder die Herstellungsqualität beurteilt? Und so weiter und so weiter. Also, ausführlicher Review, nicht nur ein kurzer Review, sondern ein ausführlicher Review bei GSM Arenas Asus Zenfone 11 Ultra. So, Google bestätigt jetzt auch endlich das Google I.O. Event dieses Jahr. Da gab es offenbar immer noch Verständigungsschwierigkeiten, wann und wie und überhaupt, ja, aber jetzt ist es eindeutig festgelegt. 14. Mai wird es soweit sein. Dort gibt es die neue Google I.O. und natürlich wird erwartet Pixel Watch 3 und auch die Pixel Buds Pro 2. Gut, schon wieder neue Kopfhörer, interessiert mich null. Aber die Pixel Watch 3, die könnte interessant werden, finde ich, denn da soll ja das erste Modell kommen, das größer ist. 45 mm statt bisher die Mini-Uhr. Ja, und das war übrigens auch der Grund, warum ich bis heute keine Pixel Watch habe. Zu klein. Das ist, also, ich sag's jetzt nicht nochmal, ich habe schon so oft gesagt, aber nö. Ich suche keine Uhr passend zu meinem Kleid, sondern ich brauche was für Outdoor Power, ja, und vielen Funktionen, die gut ablesbar sind und möglichst viel auf dem Display ist und so weiter, ja, eine Poweruhr. Ja. G-Shock mindestens als Größe. Pro-Track-Größe wäre mir noch lieber. Ja, das sind richtige Uhren. Ja, ich weiß, da kann man geteilter Meinung sein, aber I like it big. Dann Sony Xperia 1 Mark 6. Ich tue ja schon seit Wochen, ja, an nichts mehr anderes denken und das Ding wird und wird nicht angekündigt. Jetzt sind mal wieder ein paar Infos durchgesickert oder in dem Fall Listings von der EMVCO, die eben jetzt ausschreibt, dass das Gerät mit Android 14 kommen soll. Ja, Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Nee, das ist allerdings nicht das, was einen wirklich wundern sollte. Ja? Aber was anderes geht momentan rum. Da hoffe ich sehr, dass sich das nicht bewahrheitet. Offenbar, also es gibt Gerüchte, dass sich Sony von dem 21:9 Aspect Ratio verabschieden soll. Das finde ich ziemlich schlecht, weil das ist genau der Grund, warum ich das haben wollte, Leute. Nein! Ich würde mir ja, also wenn das wirklich sich bewahrheiten würde, würde ich mir ja ein Sony Xperia 1 Mark 5 kaufen. Aber das Problem ist, dass das Ding eben schon relativ alt ist und Sony ja nur 2 Jahre OS-Updates und maximal 3 Jahre Sicherheitsupdates gibt. Das heißt, das kann ich nicht kaufen. Zu dem Preis gar, schon mal gar nicht. Und wenn sich das wirklich bewahrheiten sollte und die auf ein anderes Format, übrigens 19,5:9 Aspect Ratio, das wirklich zu gar nichts mehr passt. Ja. 21:9 ist übrigens CinemaScope-Format, das neue. Ja. Macht also Sinn für Profis zum Beispiel als Monitor, macht aber auch Sinn für Aufnahmen 16:9. Dann hat man nämlich auf dem Display noch Platz für eben die Kontrollfelder, ja, Buttons zum Starten und so weiter. Also man braucht keine Overlays dazu und hat trotzdem noch ein 16:9 Format auf dem Display. Also ich will dieses Profi Aspect Ratio haben, definitiv. Denn das ist ein Alleinstellungsmerkmal von den Sony-Geräten. Ich habe es nämlich satt. Ich habe ja gesagt, ich will damit dann auch richtig semi-professionell fotografieren und auch Video aufnehmen. Und das hat bisher sehr gut geklappt mit diesem 21:9 Aspect Ratio. Ich habe schon lange meine Smartphones auch umgestellt, so dass ich eben auch im 16:9 Format Bilder mache. Ich verstehe nicht, warum man das eigentlich nicht generell als Normalstandard generell einstellt, weil wir hatten heute noch einen 4:3 Monitor. Das ist doch Schwachsinn. Also jeden Monitor, den ich neu kaufen kann, hat 16:9. Ja, okay, gut. Da sagt man, ja, siehst du 16:9, aber eben kein 21:9. Aber wie gesagt, das ist ja auch damit begründet, das Teil kann man an Profikameras dranhängen als Monitor. Ja, und dann braucht man 21:9. Sonst ist das, was man da auf dem Bildschirm sieht, eben nicht das, was... Also man kann es dafür nicht mehr benutzen. Ende. Das war's dann mit der Anbindung an die Profikameras. Ja. Und natürlich auch, wenn man in 16:9 was aufnimmt auf dem Smartphone, ja, kann man dann eben hier die Control Panels einblenden, ohne dass vom Display, also vom eigentlichen Bild, was verdeckt wird. Deswegen, ich finde es cool. Außerdem, breit muss heutzutage nicht sein, sondern hoch muss sein. Dann passt mehr Webs auf das Display. Ja, Leute. Ihr scrollt, ich lese noch. Ne? Gut, das ist jetzt in Gefahr. Und außerdem soll, so die Gerüchte, statt einem 4K-Panel nur 2K-Auflösung vorhanden sein. Okay, ich meine, ich persönlich sage jetzt, okay, das 4K, das war jetzt nicht unbedingt das ausschlaggebende Argument, aber es ist ein Rückschritt von der Modell vorher und dagegen habe ich schon was. Ja, also ich will kein schlechteres Gerät haben als das Gerät vorher. Und das wäre definitiv der Fall mit einer anderen Aspect Ratio und nur ein 2K-Panel statt 4K-Panel. Ja. Ihr seht also, es ist wirklich schwierig. Aber es gibt noch andere Gerüchte über die Xperia-Line. Und zwar bei Zackbucks, der hat schon viel gesagt, ne? Der hat in einem Tweet jetzt Gerüchte befeuert, dass Sony Xperia 5 diese Reihe eingestellt wird. Also, dass es gar kein Sony Xperia 5 Mark 6 mehr geben wird. Sondern nur noch das Sony Xperia 1 und 10 in der neuen Ausgabe. Ja, also ich meine, bis das Xperia 5 veröffentlicht würde, würde es sowieso noch lange dauern. Normalerweise kommt es immer recht lange nach dem Xperia 1 raus. Ja. Also zum Beispiel das Xperia 1 Mark 5 ist am 11. Mai rausgekommen und das Xperia 5 Mark 5 ist erst im September beispielsweise rausgekommen. Also da sind noch ein paar Monate dazwischen. Ja, wo sich Sony noch entscheiden kann, was sie machen oder entsprechend den Gerüchten entgegentreten oder eben auch, ja, dann sagen. So ist das. Und von daher mal sehen, was da passiert. Es gehen dann natürlich schon insgesamt Gerüchte um, wenn man das alles zusammen hört, dass Sony jetzt tatsächlich den Schritt machen will, was ich immer eigentlich gesagt habe, ja, versucht, den Mainstream-Markt anzusprechen mit einem anderen Aspect-Ratio. Aber ich finde, das wäre absolut der falsche Ansatz. Es bringt nichts, wenn man das Display ändert, was ein Alleinstellungsmerkmal für das Xperia ist, sogar schlechter macht. Es geht einzig und allein um den Preis. Ja? wenn das Teil wieder 1499 Euro kostet oder 1399, dann war es das mit dem Mainstream-Markt, weil Sony nicht in der Position ist, so viel Geld zu verlangen. Und dann können die eierlegende Wollmilchsau das beste Smartphone der ganzen Welt, ja, das, die können das nicht in Massen verkaufen mit dem Preis. Samsung könnte es. Samsung könnte es. Aber Sony nicht, ja. Und das ist genau das Problem. Das, da haben sie wieder was falsch gemacht. Falls sich die Gerüchte bewahren, ich hoffe, dass es nicht so ist. Auf einen günstigeren Preis hoffe ich natürlich trotzdem. Das alles werden wir erst sehen, wenn endlich Sony die Ankündigung macht. Bisher immer noch nichts. Und das ist meiner Meinung nach das Frustrierendste und auch das Gefährlichste. Es kommen jetzt momentan sehr viele interessante Smartphones raus. Und die Leute werden nicht warten, bis Sony eine Ankündigung macht. Die Leute wollen jetzt wissen, was, woran sie sind. Ja. Und das hat man schon auf der CES erwartet, die Ankündigung. Und jetzt kommt nichts. Sendepause. Und das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, Google ist der Führende in AI. Oder wollen sie zumindest sein. Ja, das stimmt natürlich nicht. Aber sie wollen sie sein. Aber das Pixel 8 hat jetzt ein Problem. Und das schürt auch andere Gerüchte oder andere Meinungen an. Die, die ich auch schon vor einigen Folgen auch mal vertreten habe, wo ich immer noch genau derselben Meinung bin, hinsichtlich der des Updates-Zeitraums, also wie lange ein Gerät mit Updates versorgt werden muss oder sollte. Aber was ist jetzt hier mit diesem AI? Es wird spezielle AI-Funktionen geben, die auf dem Pixel 8 Pro laufen. Aber sie werden nicht mehr auf dem Google Pixel 8 laufen. Das ist sehr frustrierend. Es geht da zum Beispiel auch um Sachen wie Gemini Nano und offenbar wird eben im Google Pixel 8 Pro die AI-Funktionen anders, schneller, also performanter gehandhabt als eben beim Pixel 8. Und quasi, man kriegt jetzt schon, und ich meine, so alt ist das Pixel 8 noch nicht. Ja? Und jetzt kriegt man schon gesagt, Leute, also bald ist so, dass ihr auf dem Google Pixel 8 schon manche Sachen nicht mehr machen könnt. Manche Funktionen, die im OS implementiert sind, könnt ihr schon nicht mehr nutzen. Da braucht ihr schon Google Pixel 8 Pro dafür. Und das ist natürlich durchaus eine bedenkliche Entwicklung. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, irgendwo sind ja auch Grenzen gesetzt. Ich meine, wer denkt, dass man ein Smartphone 7 Jahre lang, so lange will ja Google sein Pixel 8 jetzt, mit Updates versorgen. Aber wer denkt, dass man sein Smartphone 7 Jahre lang nutzen kann und die gleichen Funktionen haben kann, wie neue Geräte, die gerade auf den Markt kommen, das ist vollkommen utopisch. Das wird nie passieren. Das würde, ich hoffe es jedenfalls, dass das nie passiert. Denn das würde bedeuten, dass die Entwicklung vollkommen stillsteht bei der Hardware. Oder die Entwicklung von der Hardware geht zwar weiter, aber die Software nutzt die nichts aus, damit die Leute mit den alten Geräten nicht sauer werden, dass sie jetzt die neuen Funktionen nicht nutzen können. Und das will ich definitiv nicht haben. Das will eigentlich niemand haben. Das sieht man auch bei Apple. Ja, da haben sogar Apple-User Apple bereits mit Erfolg in den USA verklagt, weil die Geräte zum Beispiel downgraded wurden, also quasi durch ein Software-Update, ja, die dann weniger Leistung haben. Ja, das wurde dann auch mit Erfolg, wie gesagt, vor Gericht entschieden, dass das nicht rechtens ist. Und da muss man ganz, ganz klar aufpassen. Nur, man darf nicht erwarten, dass eben jede Funktion implementiert werden kann. Und das hoffe ich, dass es auch nicht so ist. Denn das würde bedeuten, dass die technische Entwicklung in Software oder in Hardware oder bei beidem stillsteht. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Aber es stellt sich dann natürlich dann wieder die Frage, ist denn 7 Jahre Updates überhaupt sinnvoll? Wenn es jetzt schon losgeht, Obwohl noch gar kein Pixel 9 überhaupt auf dem Markt ist. Absolut. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Und für mich ist es so, dass vollkommen ausreichend wäre, 3 Jahre Software-Update und 5 Jahre Sicherheitsupdates. Ich sage euch, ich würde die 5 Jahre nie erreichen bei der Benutzung vom Handy. Und unabhängig davon, auch wenn es jetzt 7 Jahre lang OS-Updates gibt, 5 Jahre würde ich nicht erreichen. Ich weiß, es gibt Leute, die nutzen ihre Smartphones länger als ich, definitiv. Ich will ja jetzt auch die Smartphones länger nutzen, aus ökologischen Gründen. Aber eigentlich könnte ich mir jedes Jahr ein neues Gerät kaufen, denn nach einem Jahr bereits sind die Funktionen, die ich habe oder die möglich sind in meinem Gerät, nicht mehr zufriedenstellend für mich. Ich will die neueste und beste Hightech haben, ganz einfach. Und das aus gutem Grund. Aber ich bin ja bereit, Updates zu machen und das Gerät dann doch länger zu haben. Ja? Aber das Problem ist eben genau, dass es dann irgendwann halt auch nicht mehr geht. Und man muss dann einfach den nächsten Schritt machen, wenn man aktuelle Funktionen oder wenn man auf der Höhe der Zeit sein möchte bei den Funktionen. Hört sich immer so dumm an, auf der Höhe der Zeit, als ob das wichtig wäre. Aber in der Tat ist es wichtig, wenn eben neue Sachen möglich sind, die vorher nicht möglich waren. Jetzt sind sie möglich, dann nützt mir es aber nichts, wenn ich ein Gerät habe, bei dem es eben nicht möglich ist, weil das Ding nicht von jetzt ist, sondern von vorgestern. Boom. Ja, und dann haben wir wieder genau das Problem. Und dann nützen auch keine Versprechen mit 7 Jahren Updates. 7 Jahre Updates, bei den meisten wird der Akku niemals so lange halten. Niemals. Ja, dann müssen sie also schon mal einen neuen Akku kaufen und einbauen lassen. Das wird meistens so teuer, dass sich die Leute dann auf dem Hinterboden, Hosenboden sitzen, ja, wenn sie hören, was da eben der Einbau von so einem Akku kostet. Ja, klar, es gibt manche Händler um die Ecke, die machen das relativ günstig, so ein Huni oder so, und dann ist gut. Aber wenn ein Gerät 5 Jahre alt ist, dann würde ich noch mal 5 Euro mehr investieren in das Gerät. Sorry, tut mir leid, mache ich nicht. Das Ding ist am Ende. Das ist technisch und leistungsmäßig am Ende. Und wenn das Leute anders sehen, okay, dann ich sag's immer wieder, und auch wenn das vielleicht ein bisschen provokant ist, aber dann brauchen die Leute kein Smartphone. Ihr macht nichts damit dann. Sorry. Das ist wie wenn ihr einen Computer kauft und rechnet damit dann, was das ist, Haushaltsbuch damit ab, ja, sonst macht ihr nichts. Klar, das könnt ihr auch mit einem PC machen, der 20 Jahre alt ist. Ja, fertig. Aber, dann hat man eben ein Gerät, das eben, ja, relativ abgehängt ist. Dann ist es schon wieder Retro, dann ist es schon wieder cool. Ne? Genau, so ein Haushaltsbuch führen auf dem C64, total cool. Ja, genau, Wahnsinn. Aber seht ihr, das ist eben genau das, was ich meine. Also das ist, irgendwo ist es dann sinnlos. Ne? Ja, manchmal sind Updates auch gut für andere Sachen, nicht nur, weil dann eben das Gerät länger genutzt werden kann, sondern manchmal gibt es eben auch neue Funktionen. Aber immer wieder, wenn solche Updates kommen, die neue Funktionen nachliefern, also quasi das Handy kann hardwaremäßig etwas, was aber vorher durch die Software nicht genutzt wurde, dann muss ich halt manchmal schon die Augenbrauen hochziehen. Wie zum Beispiel jetzt beim Pixel 8. Bald wird das Pixel 8 fähig sein, sich mit einem USB-C-Kabel an ein externes Display zu verbinden. Als ich die Meldung gelesen habe, musste ich erstmal genau auf meinen Monitor gucken, muss sagen, was? Entschuldigung, das konnte mein Honor View 20 schon vor zig Jahren. Was ist denn da? Wieso kannte das Pixel 8 das nicht vom Tag 1? Das ist doch Irrsinn. Da wird es einem erstmal klar, wie rückständig manche Geräte doch sind. Und dass es jetzt erst geht, also bald, jetzt noch nicht, aber bald geht, das ist für mich unvorstellbar. Das ist einfach eine Farce. Also manche Updates sollten wirklich stillschweigend gemacht werden, denn ich bin einfach davon ausgegangen, dass das ganz normal ist bei den Pixel-Geräten, beim Pixel 8. Das ist, also so ein Gerät sollte das eigentlich können. Ja. Wie gesagt, wenn es mein zig Jahre altes Honor View 20, das jetzt übrigens zum MP3-Player ja degradiert wurde, weil es ja keine Sicherheitsupdates mehr schon seit Ewigkeiten gibt, ja, und auch sonst, ne, eben nicht mehr zu nutzen ist. Aber das konnte es. Und dann läuft irgendwas falsch. Dann läuft wirklich irgendwas falsch. Ja, ja, bevor ich jetzt komplett in den Jammermodus gehe, gibt es wieder was Erfreuliches, und zwar das Honor Magic 6 Pro. Das wurde jetzt mal ausführlich, was die Kamera betrifft, getestet von Android Central. Und ich sag nur mal die Überschrift. The Honor Magic 6 Pro Camera seriously blows me away. Und das soll schon mal was heißen, ja. Also so gut ist offenbar die Kamera, dass es wirklich richtig gute Ergebnisse gibt. Vor allem bei beweglichen Objekten, ja, bei Objekten, die sich schnell bewegen, tut offenbar die AI ganz gute Dienste, genau das richtige Programm auszuwählen. Das heißt eben schnellere Verschlusszeiten, ja, wie bei fast allen anderen Geräten auf dem Markt. Selbst das Zoom, obwohl es da nur ganz, ganz schwache 2,5-fach Telefotolinse optisch gibt, schafft es das Gerät mit Hilfe von dem Sensor, das noch weiter zu steigern, ohne dass die Bilder jetzt sehr gruselig werden. Zwar kommt es da sehr stark aufs Motiv an, wie gut die sind dann im Vergleich zum Beispiel zum Galaxy S24 Ultra, aber wenn man dann zum Beispiel hier so eine Landschaftsaufnahme sich anguckt, ja, die Details und so weiter, und vergleicht es dann eben mit einem Bild von dem Samsung Galaxy S24, dann kann man es eben schon abschätzen, wie gut diese künstliche Vergrößerung dann doch ist. Fantastisch. Bei manchen Bildern richtig gut. Da wird manchmal sogar das S24 abgehängt, obwohl das 10-fach Zoom hat. Optischer Zoom. Unglaublich. Also da zeigt es aber auch, dass das Samsung Galaxy S24 Ultra von den Kameras her eben nicht so gut ist, wie das immer dargestellt wird. Übrigens, immer dargestellt, das kommt auch darauf an, die Samsung-Fans sind ja da sehr, sehr aktiv immer und loben das immer alles in den Himmel. Aber zum Beispiel DxOMark sieht das eben ganz anders. Die haben nämlich beim Ranking das Samsung Galaxy S24 Ultra auf Platz 20 gepackt. Und ich finde, wenn man das hier jetzt vergleicht mit den Bildern vom Magic 6 Pro, finde ich, ist das auch absolut okay. Übrigens, wer den Spitzenreiter wissen will, dreimal dürft ihr raten, Honor Magic 6 Pro, genau. Und zwar mit 158 Punkten. Und die Samsung-Kameras 144 Punkten. Da seht ihr mal, was da für ein Riesenunterschied ist. Ja, irre. Das Oppo Find X7 Ultra ist auf Platz 2 zusammen mit dem Huawei Mate 60 Pro Plus gelandet. Dann kommt das Huawei P60 Pro, auf Platz 5 das Apple iPhone 15 Pro Max. Und das Oppo Find X6 Pro auf Platz 7 zusammen mit dem Google Pixel 8 Pro. Ja, also Google Pixel 8 Pro auf dem 7. Platz auch. Ja. So ist es. Das Vivo X100 Pro ist leider nur auf Platz 10. Ja, das ist natürlich auch für mich sehr, sehr eine sehr, sehr schlechte Nachricht, weil die Platzierung wollte ich eigentlich nicht mehr haben bei meinem Phone, weil das ja hauptsächlich für Aufnahmen dann genutzt werden soll. Aber immer noch besser als Platz 20, 144 Punkte im Samsung Galaxy S24 Ultra, das ich sogar auch in Betracht gezogen habe. Das ist jetzt natürlich nicht mehr der Fall. Tja, da könnt ihr mal sehen, wo die Probleme da liegen. Ich bin schon richtig am Verzweifeln. Und Samsung, weiß ich nicht, was die machen mit den Galaxy Watches jetzt, denn die haben offenbar jetzt hier, so sagen die Gerüchte jedenfalls, sich eingeschossen, auch solche sogenannte Rectangular Galaxy Watches zu machen. Es gab es schon mal, ja, aber jetzt sollen die tatsächlich wieder auferstehen. Das heißt, so in dem Format in etwa wie die Apple Watch. Ja. Ich finde das Format eigentlich absurd, ja. Weil für eine Uhr, meine ich, ist es besser, wenn es zwar, also ein Rectangular-Format darf es gern haben, aber nicht nach oben, sondern Landscape, das heißt, so wie die Retro-Uhren, ja, eben, also umgedreht, ja, nicht Porträtmodus, Landscape-Modus, das heißt, weil, ganz klar, der Arm ist lang genug. Das Handgelenk, da habt ihr bei einer Rectangular Uhr oftmals Probleme, dass die oben und unten dann abstehen, ja, wenn sie nicht rund sind. Das ist genau das Problem. Also für mich ist es unlogisch, dieses Design nach oben zu verschieben, bei einer Uhr jedenfalls. Da könnte man das Design auf seitlich schieben. Das heißt quasi Quad umdrehen. Eine Apple Watch um 90 Grad gedreht, perfekt. Aber, naja. So rum macht es für mich am Handgelenk keinen Sinn. Ja. Gut, ich bin da natürlich in der Minderheit, klar, weil ihr seht ja, die Apple Watch ist ein super mega Erfolg. Also von daher würde ich sagen, entweder sind die Leute in der Mehrzahl Masochisten, jetzt kann ich das noch nicht mal aussprechen, so, seht ihr, selbst reingelegt, und die machen das dann trotzdem deswegen, keine Ahnung, selbst quälen, oder ich habe einfach nicht einen Draht zu dem Design, was bei Uhren die meisten Leute eben wollen. Kann ja auch sein, ja. Habe ich kein Problem damit. Im Gegenteil, finde ich sogar manchmal ganz gut. Ja, ich lese immer die Kommentare zum Beispiel zum Sony Xperia 1 Mark 5 und Mark 6 und was die sagen dann, und dann sind jede Menge Samsung Galaxy Fanboys unterwegs, die dann sagen, hahaha, ja, wer kauft denn schon Sony, ja? Die 4, 5 Leute, die das kaufen, hahaha, kauf lieber ein Samsung, das kaufen alle. Ja, dann sage ich, ja klar, genau deswegen will ich mal kein Samsung holen, weil es alle holen. Ich will doch nicht so Massen Ding sein, ja. Ich kaufe mir doch kein Smartphone, weil es alle kaufen. Es interessiert mich nicht. Alle interessieren mich nicht. Ich kaufe mir ein Smartphone, weil ich es will. Und ehrlich gesagt, wenn es dann nur wenige Leute auf diesem Planeten nutzen, dann finde ich das sogar richtig cool. Ja. Das geht manchmal, nimmt es auch Ausmaße an. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Ja, jeder fährt jetzt einen Tesla. Ich wollte eigentlich auch einen Tesla kaufen. Ich kann mich jetzt wirklich nicht mehr dazu durchringen, einen Tesla zu kaufen. Ich will was Exklusives haben. Ich will etwas haben, was nicht jeder fährt. Und hier ist alles voll Teslas. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich kaufe mir doch kein Golfklasse. Sorry. Also ich meine jetzt nicht von der Autoklasse her, weil, also das will ich jetzt nicht mit dem armen Tesla antun, aber von der Zahl her, wisst ihr, das Tesla ist von der Verbreitung her der Golf der E-Autos. Und darauf habe ich keinen Bock. Ja, null Bock auf sowas. Gut, okay. Galaxy Ring. Ja, das bleibt ein Thema in den Tech-News-Medien. Wobei es immer noch nur Gerüchte gibt. Angeblich soll jetzt der Galaxy Ring 400.000 Stück produziert werden davon. Von Samsung, um eben die erste Nachfrage auch voll zu decken. Ja. Noch weiß man nicht ganz genau, was da wirklich an Funktionen sein wird. Es heißt jetzt, dass eben mehr Zeit benötigt wird, weil der Galaxy Ring soll verkauft werden als Medical Device. Und das lässt hoffen, dass es eben doch noch eine EKG-Funktion gibt und eine AFib-Detektion. Das wäre meiner Meinung nach extrem wichtig, denn ansonsten wird es einfach nur 0815 Herzfrequenz-Messgerät sein, was es für ein paar Euro auf AliExpress gibt. Und glaubt mir, da wird's nicht viel, und da gibt's nicht viel Unterschiede von der Qualität her, weil die basieren alle auf dem gleichen Sensor, und mit der puren Herzfrequenz, das ist nix, das ist null und nichtig, das hat nichts zu bedeuten, ohne dass auch noch andere Werte mit reingezogen werden. Und deswegen geht es eben für ein Gerät wie den Galaxy Ring, das erwartungsweise weit über 300 Euro kosten wird, geht das so nicht. Ja, da muss mehr drin sein. Und wie gesagt, wenn jetzt Samsung davon spricht, dass es das Medical Device verkauft werden sollte, dann lässt es natürlich auch noch Hoffnung, dass da tatsächlich eine richtige Herzfrequenzmessung drin ist, inklusive EKG-Funktionen, AFib-Detektion, und möglicherweise noch mehr, dass eben ein großes Bild entstehen kann. Ja, wie das zum Beispiel gut gemacht wird, ist mit der Fitbit Charge 6 beispielsweise, die zeigt zum Beispiel, dass es sehr, sehr gut gemacht werden kann. Ich glaube, die Pixel Watch 2 hat ebenfalls diese Funktionen mit drin in der Qualität. Und die Fitbit-App mit der Auswertung her ist zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Das kann man immer wieder sehen. Da gibt es nämlich auch eine komplett 24 Stunden Echtzeit-Komplettüberwachung, ja, von Atemfrequenz, Herzfrequenz, Variabilität, Hauttemperatur, Sauerstoffsättigung und Ruheherzfrequenz. Das ist immer hier mit drin. Und nur so kann man ein komplettes Bild machen von dem Gesundheitszustand von jemandem. Und das muss eigentlich beim Medical Device eben auch gegeben sein. Ansonsten ist es nur eine Spielerei. Ja, bei einer Smartwatch ist es eben auch oftmals eine Spielerei, die eben zusätzlich mit drin ist. Aber da geht es ja auch dann noch um andere Sachen, die man machen kann. Bei so einem Ring, was soll man denn da anders machen? Das Ding hat kein Display. Also viel mehr geht da nicht. Okay, man kann sich auch Benachrichtigungen geben lassen mit Vibration beispielsweise, aber das ist dann schon sehr, sehr eingeschränkt. Also da ist wirklich, muss da der Fokus liegen, meiner Meinung nach, auf medizinische Funktionen, auf Herzfrequenzmessungen, auf Blutsauerstoffsättigung und so weiter und so weiter. Das ist das Einzige, was ich mir eigentlich vorstellen kann, was man mit so einem Ring dann auch vernünftig machen kann. Gut, dann haben wir noch das Gerücht mit den Microsoft Surface Duo Geräten. Es soll jetzt offenbar ein echtes, ne, in Anführungszeichen, echtes Foldable Surface Duo kommen. Mit diesen Displays, die ich gesagt habe, ne, die man schon mit einem Nagel einkerben kann und dann kaputt ist. Super, toll, wunderbar. Nein, also ich würde mir wirklich ein neues Duo wünschen, aber ohne diese Screens, die eben verbunden sind. Wisst ihr, es gibt doch Möglichkeiten sicherlich, wie man ein Display mit extrem wenig Rand nebeneinander legen kann. Ja, da muss man, also das muss nur weniger als ein Millimeter meiner Meinung nach Abstand sein. Wenn man das mit viel Know-how und Technik auch mechanisch da produziert, wird es gehen. Das wäre immer noch besser als ein Display ohne Abtrennung, das dann aber eben, naja, mit dem Fingernagel zerstört werden kann. Diese Rille übrigens, die sieht man auch bei den Folding Phones, also bei diesen echten Folding Phones, wie es heißt, wobei ich finde, das ist Quatsch. Auch das ist ein echtes Folding Phone, wenn der Display getrennt ist, ja, ganz klar. Denn das klappt man ein paar Mal auf und zu und dann bildet sich hier schon eine Unebenheit. Und das ist auch, also vom Design her so. Man sieht, wo das Display zusammengeklappt wird. Und dann ist es wirklich nicht mehr schlimm, wenn da ein Millimeter oder weniger als ein Millimeter Streifen ist, wo das Display auseinanderklappt wird. Und dann hat man richtige Displays, wisst ihr, richtige Displays mit Gorilla Victus Glas, ja, wo man sogar mit Fingernägeln das Gerät bedienen kann. Ja. So ist das. Also für die Leute, die jetzt jubeln, also ich würde mir wünschen, dass Microsoft eher ein neues Surface Duo rausbringt. Weiterhin mit zwei Displays, die man klappt und dann liegen die Displays nebeneinander. Das fände ich viel, viel besser. Ich glaube, das größere Problem wird sein, was Microsoft denn endlich macht mit den Betriebssystemen. Das Surface Duo, sind wir ganz ehrlich, Surface Duo ohne Android, egal ob mit oder ohne Folding Display, kommt nicht weit. Da müsste Microsoft doch auch eine ganz andere Strategie fahren und mehr bringen. Danach sieht es momentan nicht aus, aber ich lass mich gern eines Besseren belehren. Ehrlich gesagt, ein drittes System wäre eigentlich schon überfällig. Das heißt, neben Apple und Android ein starkes Windows Phone oder wie es dann auch immer heißen wird. Ich würde es sehr begrüßen. Dann gäbe es auch ein bisschen mehr Konkurrenz und Konkurrenz schafft neue Entwicklung. Das ist das Einzige, was für mich zählt. So, das Infinix Note 40, das ist jetzt auch angekündigt worden. Normalerweise würde ich so ein Gerät nicht jetzt groß hier in den Vordergrund stellen. Hat ein Dimensity 7020 und da seht ihr schon, das ist einfach ein Midrange-Gerät. Ist 12 GB RAM, ist gut für ein Midrange-Gerät. 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, FHD Plus Auflösung, 1300 Nits. Ist gut, Gorilla Glass, also es ist schon ein solides Midrange-Gerät, was hier von Infinix kommt mit dem Note 40. Es hat eine Besonderheit und genau deswegen ist mir das auch aufgefallen. Und zwar hat es ein sogenanntes Halo-Design, Active Halo-Design, das hat nichts mit dem Spiel zu tun, das First-in-Segment AI Lightning oder Lighting. Und das heißt, ihr könnt hinten diese Leuchtdiode, die normalerweise für das für den Fotoblitz genutzt wird, die ist programmierbar und wird für eine Vielzahl von Benachrichtigungen genutzt werden können. Auch zum Beispiel, um anzuzeigen, wer anruft. Hin und her, also sehr, sehr faszinierend und es sieht auch sehr, sehr spannend aus. Aber gut, im Prinzip ist es nur eine Benachrichtigungsleuchte. Dennoch denke ich, dass das was hat. Ja? Und dieses Halo, das heißt wirklich deswegen so, weil es wirklich von diesem Punkt aus ja, so ein Halo gibt. Ja? Also so ein Schein eben, ja? Der dort dann eben erscheint und der wird dann durch AI-Funktionen, na, Achtung Bullshit-Bingo, wird dann eben die entsprechende Funktion so gesteuert, dass ihr dann das nutzen könnt für die entsprechenden Funktionen. Jetzt habe ich hier auf meine Maus gehauen, das finde ich gar nicht so gut. So. dann ja, seht ihr ja dann, was ihr damit machen könnt. So, jetzt dreht hier gleich mein Rechner durch. Ich drehe auch gleich. Oh Mann, Mann, Mann. Er drückt mal einmal am falschen Knopf. So, jetzt kriege ich den Thunderbird nicht mehr zu. Jetzt kämpfe ich hier, ne? So, super, super, super. Ja, das ist leider ein großes Problem. Hoffentlich kann ich das jetzt mal wieder zumachen. Also, so, jetzt habe ich es hoffentlich geschafft. Oh Mann, muss man echt aufpassen. Gut, weiter geht's. Safe Browsing, Chrome, gibt es jetzt einen Echtzeitschutz, der auch den Namen verdient. Ja, also nichts ein paar Minuten warten, sondern wirklich in Echtzeit wird geprüft, ob die Seite, die ihr besucht, okay ist oder ob gerade eine Malware gemeldet wurde oder eine schädliche Seite. Ist also schon mal sehr, sehr viel besser, wenn ihr also im Netz unterwegs seid. Auf der anderen Seite sei euch gesagt, dass die Daten dann auch in Echtzeit verarbeitet wird, auf welche Seiten ihr gehen, bei Google ganz klar, logisch. Und das muss einem bewusst sein. Was ist besser, Sicherheit oder Googles Wissen? Ich weiß es nicht genau. Ich bin immer mehr versucht, solche Dienste zu nutzen, weil es immer schwierigere oder bessere, naja, Angriffsmuster gibt, sage ich mal. Ich habe jetzt gerade wieder eine komische Mail bekommen. Und wenn ich da drauf geklickt hätte, dann wäre wäre ein Account, ein sehr wichtiger Account, ich möchte jetzt nicht sagen, was wäre, wäre übernommen worden. Per Klick. Das ist schon ziemlich drastisch und das war so gut gemacht, dass es auch nicht als Scam oder als Phishing-Mail oder sonst irgendwie eingestuft wurde. Selbst das erste Mal seit langer Zeit, selbst Gmail ist da gescheitert. Offenbar, weil es tatsächlich von dem Server der Firma also wirklich geschickt wurde. Möglicherweise also ein Mitarbeiter, der dort arbeitet. Ja. Und da seht ihr, wo die Schwierigkeiten sind. Also das ist echt der Hammer. Und man kann nicht mehr vorsichtig genug sein. Und irgendwann kommt man auch an einen Punkt, wo man das selbst nicht mehr überschauen kann, wo dann wirklich eine Workforce dran sein muss, die 24 Stunden am Tag, jede Minute, jede Sekunde damit beschäftigt ist, hier Malware-Attacken zu sichten und eben dann die Nutzer sofort zu informieren. Das geht eben dann über diesen Chrome-Browser, wenn ihr die Real-Time-Protection dann eben eingeschaltet habt. Zulasten natürlich von den Daten, die eben Google wieder bekommt. So ist es halt. Entscheidet euch. Oder wie würde es bei Ghostbusters heißen? Wählt die Form eures Vernichters. Samsung. Die machen jetzt Schluss mit Qualcomm-Prozessoren. Sogar bei den Flaggschiff-Modellen Galaxy S25 soll komplett auf Exynos-Prozessoren setzen und komplett auf Qualcomm-Prozessoren verzichten. Einige werden da vielleicht zusammenzucken. Die Exynos-Reihe hat nicht immer die besten Werte bekommen. Aber es ist aus einem Grund verständlich und das sind die Kosten. Ich weiß zwar nicht, warum Samsung nicht einfach zu MediaTek geht, aber sie haben ja ihre eigene Prozessorreihe. Und warum die nicht nutzen? Billiger als In-House kann es nicht mehr werden. Ja, und genau deswegen soll offenbar eben auch Galaxy oder Samsung jetzt sich komplett auf diese Exynos-Chips fokussieren und die ganze Galaxy S25-Reihe dann ausschließlich überall komplett nur mit Exynos-Chipsätze ausstatten. Wow. Noch ist natürlich nicht aller Tage Abend oder ist noch nicht in trockenen Tüchern, je nachdem, wie man das sehen will. Und es bleibt natürlich Samsung durchaus noch Zeit, das Ganze auch zu umzuswitchen wieder, wenn zum Beispiel Proteste groß sind. Ich kann mir vorstellen, dass da einige Businesskunden vielleicht nicht besonders begeistert sind, weil die eben auch möglicherweise businessinterne Vorgaben haben. Ja, das ist ja auch bei MediaTek oftmals ein Problem, wenn dort steht, Qualcomm-Phones oder Voraussetzung für die Zulassung für die innerbetriebliche Nutzung ist Qualcomm-Prozessor, ja, Snapdragon und so weiter, dann scheiden eben alle anderen aus. Ja. Und wenn ihr jetzt sagt, wo würden sowas stehen? Doch, es gibt Sachen, die glaubt ihr gar nicht. Ja. Manchmal sind die auch nützlich, so dass zum Beispiel eine Firma überschauen kann, was für Hardware überhaupt benutzt wird. Schließlich ist das auch sicherheitstechnisch relevant. Ja. Und manchmal sind es auch Sachen, die vollkommen absurd sind, aber trotzdem eben von den Firmen verlangt werden. Ja. Alles Mögliche. Keine Ahnung. Gut, also, das soll es jedenfalls sein. Und Wenn wir mal sehen, was dann Samsung macht. Bis zum S25 ist noch ein bisschen Zeit. Ja, ich weiß nicht, wie weit die Designplanung da schon fortgeschritten sind, aber logisch wäre der Schritt von Samsung. Ob es wirklich gut ist, weiß ich nicht. So, und dann gibt es noch ein Gerücht, das mich auch ein bisschen verwundert hat, aber nach mehrmaligem Überlegen dann doch gar nicht so abwegig ist. Apple iOS 18 soll offenbar eine AI-Funktion bekommen. Und die könnte von Google sein. Es gehen tatsächlich Gerüchte um, dass Google hier ganz, also wahrscheinlich das Gemini AI im iOS 18 liefert. Das wäre natürlich für Google ein riesiger Wurf. Wie das die Apple-User auffassen, weiß ich nicht genau. Das Problem ist, dass Apple, was AI betrifft, hoffnungslos hinten dran ist. Und auch wenn viele Apple-User das als Vorteil sehen, weil sie AI komplett ablösen, weil das ja das Böse von Google ist, weiß Apple, dass es so nicht weitergehen kann. Die müssen auf einen AI-Zug springen. Und ich wette, dass viele, wenn Apple dann AI integriert, dann wird AI für diese Leute das Beste überhaupt sein. Und Apple hat es erfunden. Ja? Aber so ist es. Deswegen ist Gemini AI ein wahrscheinlicher Partner. Denn Google ist bereits schon ein Partner, was die Suchmaschine anbetrifft. Also warum nicht da auch? Google wird sich das sicherlich sogar was kosten lassen. Ja. Auch in Diskussion ist es natürlich, dass OpenAI hier mitwirkt. Ja. Das ist nicht ganz abwegig, aber ehrlich gesagt, weil die Integration von Google Search bereits schon so weit integriert ist im iPhone, macht es Sinn, wenn Gemini AI reinkommt. Ehrlich gesagt, das Einzige, was ich denke, was vielleicht noch dazu führen könnte, dass Apple doch nicht Gemini AI benutzt, ist, weil das so schlecht ist im Vergleich zur Konkurrenz OpenAI. Also OpenAI wäre sicherlich die bessere Möglichkeit oder das bessere Produkt im Moment. Ja, aber tja, fraglich, fraglich. Aber trotzdem, Blomberg, der Mark Gurman von Blomberg, der sagt, dass Apple und Google bereits in Gesprächen sind, um eben den Gemini AI, die M Gemini AI Engine in iOS 18 zu integrieren. Also so ganz unglaubwürdig ist der Mann eigentlich nicht. Und von daher sollte man das vielleicht dann schon ernst nehmen. Jetzt komme ich zur App der Woche. Und diesmal ist es etwas Besonderes geworden, was ja immer wieder spannend ist, dass es sowas nicht als Bordmittel oder von Bordmitteln aus gibt. Das war mal ein großes Ding im Desktop-Bereich mit Google Chrome. Ja, das konnte man nämlich machen. Nämlich bestimmte Seiten, ja, oder beziehungsweise in dem Fall Web-Apps, als eigenständige Apps auszuführen. Und genau das macht Hermit. Hermit macht quasi aus Webseiten und Web-Apps eigenständige Programme, die in einer ja, einzigartigen, also für sich jedes einzelne abgetrennte Programm in einer Sandbox laufen und damit auch voneinander abgeschirmt sind. Das Gute ist, man hat eben hier ein Icon, das kann man starten, sieht aus wie eine App und läuft eben auch bildschirmfüllend ohne Browser, ja, wie sagt man, eine Bar und so weiter. Ja, man kann das Design anpassen, soweit es eben ermöglicht ist, und so weiter und so weiter. Und man hat wirklich das Gefühl, dass eben dieses Icon wirklich eine richtige App ist. Integriert in diese App, die eigentlich ja ein Browser ist, ist auch ein umfangreicher Content-Blocker für Malware und Adware, dass man also alles herausfiltern kann, auch andere problematische Sachen werden herausgefiltert. Also zum Beispiel kann man auch sagen, ja, pornografische Bilder sollen rausgefiltert werden, Hates und Propaganda sollen rausgefiltert werden, und Adware, Malware und so weiter und so weiter, sodass diese Hosts dann quasi nicht mehr angezeigt werden in dieser App. Das ist interessant. Ich finde, die Preise, die verlangt werden für weiterführende Features, sind okay. Das geht von 1,99 für einfaches Remove-Tracking, 3,99 für Sandboxing und das Premium-Angebot für 5,99 hat Sandboxing, verschiedene Profile und Container, Backup und Sync, Scriptlets, Content Blocker, Custom User Agent und eine Print-Funktion drin. Und damit würde ich sagen, ist das Programm schon interessant. Hermit nennt sich das, Light Apps Browser. Und damit denke ich, ist die Benutzung für das System oder für die einzelnen Web-Apps deutlich besser und es fühlt sich einfach auch konsistenter an, ja, das Ganze. Nicht schlecht. Übrigens gibt es hier noch eine Premium-Entsperrfunktion für 8,99. Ich weiß leider nicht, was das genau ist. Es ist von der Firma Hermit Premium Unlocker, heißt es. Ja. Wie gesagt, kostet 8,99 €. Damit ist es ja teurer als die 5,99, die man da bezahlt. Allerdings Vorsicht, das ist nicht immer gesagt, dass das tatsächlich so ist. Ihr müsst es mal genau durchlesen, hier mit diesen Premium-Dinger. Ich habe kein Premium-Abo abgeschlossen, deswegen weiß ich das nicht. Beziehungsweise eben, das ist die Frage, ist das ein Abo und das ist eine einmalige Zahlung? Da müsst ihr mal gucken. Jedenfalls erhaltet man hier mit dem Hermit Premium Unlocker ebenfalls Zugriffe auf spezielle Funktionen im Hermit Lite Apps Browser. Ja, da müssen wir gucken, was denn für euch eben am günstigsten ist. Gut, das ist also die App der Woche. Hermit Lite Apps Browser, jetzt war ich eben noch beim Unlocker. kostenlos zum Download im Play Store, zum Ausprobieren, ohne dass ihr was bezahlt, sind immerhin Backup- und Sync-Funktionen aktiviert. Zum Ausprobieren kann man das schon mal nutzen. Sicherheitstechnisch würde ich allerdings dann empfehlen, dass ihr tatsächlich dann eins von den Angeboten nimmt, damit ihr auch eben abgesichert seid für diese ganzen Apps dann, die ihr dort nutzen könnt. Isolierte Container mit mehreren Profilen finde ich eigentlich eine richtig gute Sache. Jupp, und damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Ancast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und es waren ein paar interessante Sachen dabei. Ich habe mal wieder viel gequatscht. Hier so lange wollte ich gar nicht quatschen für die einzelnen Themen, aber sorry, ihr wisst es ja schon. Die Community findet ihr unter mastodon.afrika oder Afrika, bitte Englisch schreiben CC, ne? Also mastodon.afrika/@thenetcasts und bitte jeden Post mit dem Hashtag TheNetcasts versehen, damit es eben auch gefunden werden kann. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und frisch bis nächste Woche. Tschüss!